wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA-Playoffs hatten in der letzten Nacht nur ein Spiel zu bestaunen. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und das mache ich jetzt mit unserem Moderator aus dem NBA-Talk Triple-Double mit Felix Ambrein. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Nur ein Spiel heute Nacht, das der Utah Jazz bei den Houston Rockets. Und die Houston Rockets hatten im ersten Spiel wirklich eine famose Leistung gebracht, unter anderem ja auch mit James Harden, der wirklich ganz, ganz hervorragend gespielt hatte und wo man gedacht hat, ja, die Utah Jazz sind vielleicht zu leicht, gewogen und für zu leicht befunden, die Houston Rockets sind dann doch nochmal eine andere Liga, aber nee, so war es gar nicht. Die Utah Jazz gewinnen in fremder Halle mit 116 zu 108 und eigentlich hat man auch immer gedacht in den letzten Wochen, ja, wenn sie gewinnen wollen, dann muss es über Donovan Mitchell gehen, aber das ging gar nicht so richtig über Donovan Mitchell.
Es ging zumindest nur in Teilen über Donovan Mitchell, aber am Ende war dann jemand der Spieler des Spiels, der überhaupt nicht so jung ist und auch nicht wirklich aus den USA kommt, sondern aus Australien, und das war Joe Ingles, und der hat wirklich eine Riesenpartie abgeliefert, anders kann man es nicht nennen. Am Ende Career High für ihn, 27 Punkte, Career High bei den Dreiern, 7 Stück getroffen, 9 genommen. Insgesamt, immer wenn er den Ball in die Hände bekommen hat, waren am Ende 3 Punkte so gut wie sicher, 10 von 13 traf er insgesamt aus dem Feld. Aber das würde seiner Leistung noch gar nicht so vollends gerecht werden, denn nicht nur, dass er heute Nacht ja wirklich die Scoring-Last hauptsächlich getragen hat, nein, er hat auch wirklich seinen Mann gut gestanden in der Defense, hat am Ende als erster Verteidiger wirklich dafür gesorgt, dass die Houston Rockets keinen einzigen Dreier trafen, insgesamt dann nur einen Wurf als Primary Defender zugelassen. Also das ist schon eine richtig, richtig starke Leistung, die er da abgeliefert hat, und man erinnert sich ja vielleicht Joe Ingles, der ist noch gar nicht so lange in der NBA. Bei dem hat nie jemand gedacht, dass er irgendwie vielleicht noch die ganz große Karriere hinlegen wird. Und die Utah Jazz wurden regelrecht ausgelacht, als sie ihm einen relativ großen Vertrag im Sommer gegeben haben. Jetzt zeigt er immer mehr, warum er das verdient hat. Hat ja schon in der ersten Runde wirklich gute Playoffs gespielt und heute Nacht dann wirklich das Spiel seines Lebens wahrscheinlich gemacht. Insgesamt die Utah Jazz, du hast es angesprochen, mit einer starken Leistung in fremder Halle, legten direkt gut los im ersten Viertel, führten dann nach 6 Minuten, mit letzten Endes dann schon einem ganz komfortablen Vorsprung, hatten 20 Punkte zu diesem Zeitpunkt bereits auf ihrer Seite, die Houston Rockets dann ihrerseits nur 13 beziehungsweise dann 15 Punkte. Houston kam ein Stück ran, konnte die Lücke allerdings nicht vollends schließen und lag dann nach den ersten 12 Minuten mit 8 Punkten hinten auch, weil Donovan Mitchell direkt aggressiv agierte, immer wieder für sein Team zu Punkten kam, aber auch, weil die Mannschaft eben geschlossen letzten Endes agierte. Jay Crowder machte nach 12 Minuten dann den Deckel drauf mit einem 4-Point-Play. Und wer dachte, okay, jetzt ist hier Viertelpause, jetzt können die Houston Rockets vielleicht so ein bisschen nachjustieren, können womöglich dieses Momentum auf ihre Seite ziehen, denn sie waren schlicht und ergreifend überrascht von der Art und Weise, wie die Utah Jazz da agierten. Der sah sich getäuscht. Auf einmal übernahm Alec Burks das Spiel für Utah, legte schnelle 8 Punkte auf und dann war nach ungefähr 18 gespielten Minuten insgesamt auf einmal die Utah Jazz mit 56 zu 39 vorne, führten also wirklich die Partie deutlich an, führten zwischenzeitlich, wie gesagt, schon mit 16 Punkten. Und dann kam so ein bisschen ein Bruch ins Spiel der Utah Jazz, und das zeigt eben auch, warum Donovan Mitchell so wichtig für diese Mannschaft ist, obwohl er eben erst Rookie oder in seiner Rookie-Saison ist. Er musste foulbedingt erstmal auf die Bank, und prompt legte James Harden so einen kleinen persönlichen Run hin, machte 7 Punkte in Folge, 5 davon an der Freiwurflinie, und konnte so dann letzten Endes die Houston Rockets wieder in Schlagweite bringen, die zur Pause dann nur mit 9 Punkten hinten lagen. Es war dann tatsächlich auch nach der Halbzeit so, dass Houston immer mehr das Spiel an sich reißen konnte. Sie gingen dann erstmalig in Führung seit den Anfangsminuten weil sie schlicht und ergreifend das besser zu unterbinden wussten, wie die Jazz eben in den ersten 24 Minuten gespielt hatten, konnten ja letzten Endes das Pick and Roll ja dann so ein bisschen besser unterbinden, wenn gleich nicht komplett, und gingen, wie gesagt, so dann erstmal in Führung. Das dritte Viertel war dann ja letzten Endes über diese ja meiste Zeit relativ ausgeglichen, nachdem Houston da zu Beginn einen kurzen Spurt hinlegte, und so durften wir dann letzten Endes in spannendes Schlussviertel reingehen. Ein Punkt war Houston hinten, und dann ja verloren sie aber mit Mitte des vierten Viertels ungefähr wieder den Faden, auch weil die Utah Jazz das schlicht und ergreifend gut verteidigten und weil ja die Houston Rockets ihren Wurf nicht mehr fanden. In den letzten 8 Minuten ja machten die Jazz dann 24 Punkte, die Houston Rockets nur 14. Diese 14 Punkte, die kamen von James Harden und von Chris Paul, die brauchten dafür aber dann auch 10 Würfe, trafen lediglich 3. PJ Tucker, Eric Gordon, Clint Capela beispielsweise, die trafen dann allesamt nicht mehr, und so ja waren dann letzten Endes im vierten Viertel überhaupt nur noch 24% der Würfe der Rockets drin. Und das ist natürlich eine Leistung, mit der du schwerlich gewinnen kannst, auch wenn die Utah Jazz für Defense und nicht unbedingt für Offense stehen. Und wenn man das Spiel so ein bisschen runterbrechen möchte, dann ist es letzten Endes so, dass den Utah Jazz dieses Mal genau das gelang, was den Houston Rockets in Spiel 1 gewann, nämlich, dass die Dreier fielen. 15 von 32 waren am Ende drin, also knapp die Hälfte. Und bei den Houston Rockets, da war es eben ganz schön kalt von Downtown, und das war ja das Problem der Utah Jazz in Spiel 1. Heute Nacht 10 von 37 am Ende nur drin, also nicht mal 30%. James Harden beispielsweise traf nur 2 von 10. Auch die sonst so gefürchteten Scharfschützen waren eben kein Faktor. PJ Tucker 1 von 5, Trevor Ariza 1 von 4, Chris Paul 2 von 5. Also das war durchaus ausbaufähig. Die Houston Rockets blieben gerade in Halbzeit 1 überhaupt erstmal nur dran, weil sie sehr, sehr oft an die Freiwurflinie marschieren konnten. Insbesondere James Harden zog da immer wieder an die Charity Stripe, konnte dort dann seine Würfe letzten Endes auch fast nahtlos ja dann im Korb unterbringen. Aber das machten dann die Utah Jazz eben im zweiten Durchgang besser, gingen dann ihrerseits relativ oft an die Freiwurflinie, wenngleich die Quote schon beinahe besorgniserregend schwach war. Rudy Gobert beispielsweise traf nur 5 von 9, am Ende waren nur 60% der Freiwürfe drin. Also wenn sie schon so oft dann an die Linie kommen, was heißt oft, es ist ja nicht mal übermäßig oft, dann müssen sie diese Würfe auch nutzen, denn es werden nicht immer 50% oder knapp 50% ihrer Dreier reinfallen, und dann werden sie sich hinten raus ärgern, wenn sie ja Punkte so leicht wegschenken. Insgesamt, wie gesagt, eine starke Leistung der Utah Jazz, die mannschaftlich geschlossen auch auftraten, hinter Joe Ingles dann insgesamt noch 5 Spieler im zweistelligen Punktbereich. Donovan Mitchell traf genauso wie Alec Burks für 17, Rudy Gobert und Jay Crowder für 15 und Derek Favors noch für 10. Mitchell mit Wurfproblemen heute Nacht, 6 von 21 lediglich dann drin gewesen, aber er hatte immer das Auge für den offenen Mitspieler, 11 Assists dann am Ende bei ihm, auch Rudy Gobert mit dem Double-Double, 14 Rebounds zu seinen 15 Punkten, und das machte die Utah Jazz eben so stark. Die Houston Rockets mussten Donovan Mitchell sehr, sehr viel Aufmerksamkeit schenken, gerade in diesem ja dritten Viertel, als sie dann so ein bisschen da aus dem Tritt gerieten, lag das daran, dass man eben bei den Jazz auf einmal so ein bisschen davon überrascht war, dass die Rockets Double Teams auf Mitchell stellten, und der kam damit nicht so richtig klar. Aber wie gesagt, er hatte eben immer noch das offene Auge für den Mitspieler oder das Auge für den offenen Mitspieler so rum. Und die trafen dann eben allesamt auch sehr, sehr hochprozentig. Von den genannten Spielern, die im zweistelligen Punktbereich sind, trafen alle mindestens 50%, in aller Regel sogar deutlich darüber. Und so ja, war dann der Sieg den Utah Jazz schwerlich zu nehmen. Ich hatte es angesprochen, bei den Rockets, da wollte der Dreier nicht fallen. Da brauchte auch James Harden relativ viele Würfe für seine 32 Punkte. 22 waren es am Ende. Dazu dann auch von ihm 11 Assists, 6 Rebounds. Also in Summe eigentlich kein schlechtes Spiel vom Bart. Allerdings ja auch wieder so ein bisschen profitiert davon, dass er mitunter eben Freiwürfe relativ leicht zugesprochen bekommt. Auch heute Nacht konnte man sicherlich über die eine oder andere Entscheidung diskutieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das ist Qualität, die er besitzt, die wahrscheinlich kein Spieler in der Liga sonst hat, so oft sich Freiwürfe zu erarbeiten. Dazu Chris Paul mit 23 Punkten, allerdings auch hier die Quote eher schwach. Clint Capela dann Mit dem Double-Double, 21 Punkte, 11 Rebounds von ihm. Und von der Bank kommt noch Eric Gordon mit 15 Punkten aus, allerdings 16 Würfen. Insgesamt, wie gesagt, die Quote bei den Rockets von Downtown schwach, auch aus dem Feld nicht gut, nur 40% von ihm. Ein Problem, das die Houston Rockets noch mit sich rumgetragen haben, war, dass sie die Turnover überhaupt nicht gut verwertet haben, die Jazz ihnen doch reichlich angeboten haben. 17 Stück gab es auf Seiten von Utah, also 17 Mal warfen sie den Ball weg und daraus machten die Houston Rockets allerdings eben viel, viel, viel zu wenig Punkte. Das muss man einfach mal so knallhart sagen, denn sie machten gerade mal 12 Punkte aus 17 Ballverlusten. Das ist einfach zu wenig. Die Utah Jazz zeigten, wie es ging, denn das war wirklich ja die Ausgeburt der Effizienz. Die Houston Rockets haben erneut sehr, sehr wenig den Ball weggeworfen. 7 Mal insgesamt nur. Das ist ein Wert, der sich mehr als nur sehen lassen kann, von dem jeder Coach träumt. Aber wenn du dann aus 7 Turnovern in Transition gleich 13 Punkte sogar eingeschenkt bekommst, dann machst du irgendwas irgendwie grundlegend falsch. Entweder bei deinen eigenen Ballverlusten oder vor allen Dingen bei den Ballverlusten des Gegners, wenn du ja mehr als doppelt so viele Chancen hast und dann trotzdem da geschlagen wirst in dieser Statistik, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Auf jeden Fall gewinnen die Houston Rockets zwar Spiel 1, verlieren aber Spiel 2 und jetzt geht's nach Utah und jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie sich die Serie dort fortsetzt. Es verspricht auch hier spannend zu werden. Die Utah Jazz bleiben unangenehm, auch für die großen Teams und für die namhaften Teams der Liga. Und Donovan Mitchell ist übrigens der 4. Rookie, der in seinen ersten 8 oder weniger Playoff-Spielen 200 oder mehr Punkte auflegt. Kareem Abdul-Jabbar schaffte das in 6 Spielen, Will Chamberlain in 7, Elgin Baylor schaffte es in 8. Also alles große Namen, alles verdammt lange her. Und Donovan Mitchell brauchte jetzt ebenfalls 8. Mal gucken, ob bei ihm dann am Ende auch die Hall of Fame steht, so wie es bei den anderen dreien der Fall ist.
Ein bisschen Zeit hat er ja noch, um in die Hall of Fame zu kommen.
Ja, ich hoffe, er hat noch ein bisschen Zeit oder vor allen Dingen hoffe ich, dass er sich viel Zeit lässt, denn es macht wirklich viel Spaß, ihm zuzugucken.
Ja, also 1-1 steht es in dieser Serie zwischen Utah und Houston. Jetzt geht es erstmal nach Utah, um die nächsten 2 Spiele zu bestreiten. Wir haben allerdings heute Nacht dann 2 Spiele, die ja, glaube ich, auch sehr, sehr viel Interesse hervorrufen können. Toronto spielt gegen Cleveland. Toronto hat das erste Spiel verloren gegen die Cleveland Cavaliers. Da hat LeBron James mal wieder ein Spiel gezogen, was ganz, ganz spät erst entschieden wurde. Und Boston gegen Philadelphia. Was können wir von diesen beiden Spielen erwarten?
Ja, die Toronto Raptors werden alles daran setzen, natürlich dieses Spiel zu gewinnen, damit sie trotz Heimvorteil nicht auf einmal mit 0-2 nach Cleveland fahren. Denn dann könnte diese Serie, wir erinnern uns an Torontos Playoff-Schwäche, auf einmal einen ganz unerwarteten Verlauf nehmen, denn dann fangen wahrscheinlich die Nerven bei DeMar DeRozan und Co. an, richtig zu flattern. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich ein Spiel, in dem LeBron James die Partie erneut an sich reißt. In Spiel 1 war er zwar ja überall, da wollte der Wurf aber gar nicht so richtig fallen. Mal gucken, ob das heute Nacht dann anders wird. Auf jeden Fall werden sie erneut einen King James in Bestform brauchen, die Cleveland Cavaliers, denn dieses Team ist wahrscheinlich abhängiger von ihm, als es seit seiner Rückkehr jemals vorher der Fall war. Die Toronto Raptors ihrerseits werden dieses Mal, ja, ich denke, gar nicht so viel anders machen. Sie werden ihren Stiefel wieder größtenteils versuchen runterzuspielen. Sie lagen ja auch in Spiel 1 über weite Strecken der Partie in Führung, haben es dann aber hinten raus so ein bisschen leichtfertig aus der Hand geschenkt. Mal schauen, wie sich's dieses Mal entwickelt. Auf jeden Fall, ja, Toronto schon fast zum Siegen verdammt, möchte man sagen, wenn man nicht mit dem Rücken so richtig zur Wand stehen möchte. Und bei den 76ers gegen die Celtics, ja, da haben Joel Embiid und Ben Simmons sicherlich viel vor, dass man da in Spiel 1 derart vorgeführt wird. Das hatte sicherlich bei den 76ers keiner auf der Rechnung. Al Horford ja mit einer überragenden Partie in Spiel 1 auf ihn wird sicherlich auch wieder ankommen und dazu dann natürlich auf die ganzen jungen Rollenspieler, die in Spiel 1 ihren Job ja wirklich fantastisch gemacht haben und dazu dann eben Go-To-Guy, derjenige, an dessen Schulter sie sich anlehnen können, wenn es nicht so läuft, eben Al Horford, der ja schlicht und ergreifend dafür alles verantwortlich war, Jason Tatum, Terry Rozier, sicherlich eben die Namen, die da zu nennen sind, die auch im Spiel 2 jetzt gefordert sein werden bei den Boston Celtics. Die Philadelphia 76ers ihrerseits werden hoffen, dass ihre Shooter nicht erneut irgendwie da einen Backstein nach dem anderen durch die ganze Reuse schmeißt oder Richtung Reuse schmeißt, denn das war ja wirklich besorgniserregend, denn wenn der Dreier nicht fällt, dann fällt es jedem Team schwer, Und so geht's natürlich auch den 76ers, aber die leben natürlich auch extrem davon, dass sie mit Ben Simmons und mit Joel Embiid immer wieder den Korb attackieren, dort dann eine gewisse Dominanz ausstrahlen, aber sollte das nicht möglich sein, dann eben den Kickout-Pass raussuchen auf ihre Dreierschützen, auf Dario Saric, auf Robert Covington, auf JJ Redick, auf Marco Bellinelli und wie sie alle noch heißen. Aber wenn bei denen natürlich da nichts fällt, so wie es in Spiel 1 der Fall war, als ja keine 20% am Ende drin waren, dann wird es halt verdammt schwierig. Wir dürfen gespannt sein. Ich erwarte, dass die Partie in Spiel 2 enger wird, als sie es in Spiel 1 war. Ich glaube nicht, dass die Boston Celtics nochmal so heißes Händchen haben, wie sie es in Spiel 1 hatten, als ja beispielsweise Rozier 7 von 9 Dreiern traf. Ich erwarte allerdings auch nicht, dass die Philadelphia 76ers sich offensiv nochmal derart schwach präsentieren. Und insofern glaube ich, dass das eine sehr, sehr enge und sehr, sehr ansehnliche Partie wird. Und dann gucken wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt.
Das werden wir sehen und werden dann natürlich auch hier in der Sportshow auf meinsportradio darüber berichten. Das war das Spiel 2 der Utah Jazz gegen Houston Rockets. Die Utah Jazz haben die Serie ausgeglichen und das war Felix Amrain, unser Moderator des NBA Talks Triple Double, der dieses Spiel zusammengefasst hat und der schon mal auf die beiden Spiele von heute Nacht vorausgeschaut hat. Danke, Felix.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live. Auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018 live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.